Nach diesen Ereignissen stellte sich Jesus seinen Nachfolgern noch einmal vor Augen. Und zwar zeigte er sich ihnen am See von Tiberias auf folgende Weise. Es waren dort zusammen Simon Petrus, Thomas, der mit dem Beinamen Zwilling, außerdem Nathanael, der aus Kana in Galiläa stammte, die beiden Zebedäus-Söhne und noch zwei andere von seinen Schülern. Auf einmal sagte Simon Petrus zu ihnen:
Ich gehe jetzt los zum Fischen.
Die anderen sagten:
Wir kommen auch mit dir mit.
Sie gingen aus dem Haus hinaus und stiegen in ein Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie überhaupt nichts. Als dann schon der Morgen angebrochen war, stand Jesus selbst am Ufer. Aber die Schüler wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen:
Kinder, habt ihr nichts Essbares?
Sie antworteten ihm:
Nein, nein.
Da sagte er ihnen:
Werft das Netz dort auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas finden.
Das taten sie und konnten dann das Netz wegen der Menge der Fische nicht mehr einziehen. Da sagte dieser eine Schüler, der, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus:
Das ist der Herr selbst.
Als Simon Petrus begriff, dass es der Herr selbst war, zog er sein Obergewand wieder an, denn er war unbekleidet. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Schüler aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 90 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, das dort angezündet war, und Fisch und Brot darauf. Da sagte Jesus zu ihnen:
Bringt auch noch ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.
Da stieg Simon Petrus hinauf und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, insgesamt 153, und trotzdem zerriss das Netz nicht. Da sagte Jesus zu ihnen:
Kommt und frühstückt.
Keiner der Schüler wagte es, in dieser Situation Jesus zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten genau, dass es der Herr selbst war. Da stand Jesus auf, nahm das Brot in die Hand und gab es ihnen. Genauso machte er es mit den Fischen. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Schülern zeigte, nachdem er von den Toten auferweckt worden war. Als sie mit dem Essen fertig waren, sagte Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich mehr lieb als all die anderen hier?
Er antwortete:
Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin.
Jesus sagte:
Dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe.
Dann fragte er noch einmal: Simon,
Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Der antwortete:
Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin.
Da sagte Jesus:
Dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden.
Zum dritten Mal fragte er ihn:
Simon, des Johannes Sohn, bist du mein Freund?
Da wurde Petrus ganz traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal nach seiner Freundschaft fragte, und sagte zu ihm:
Herr, alles liegt doch offen vor dir. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin.
Da sagte Jesus zu ihm:
Sorge für meine Schafe. Ich sage dir klar und deutlich: Als du ein junger Mann warst, da hast du dir deinen Gürtel selbst geschnallt und bist umhergelaufen, wo auch immer du hin wolltest. Wenn du aber älter geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dich fesseln und an einen Ort führen, an den du nicht freiwillig gehen würdest.
Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einmal sterben und mit seinem Tod Gott die Ehre geben würde. Danach sagte Jesus zu ihm:
Folge mir nach.
Da drehte Petrus sich um.
Wir haben den Text ja schon gehört und wahrscheinlich war er manchen von euch auch schon sehr bekannt. Was hat das jetzt mit geheiltem Herzen zu tun? Vielleicht habt ihr euch das gefragt. Das ist nämlich das Thema der Predigt. Ein geheiltes Herz. Ich werde jetzt keine Schnulzen aus der Schlagerszene vorsingen oder euch Texte liefern, wo es um geheilte oder zerbrochene Herzen geht, sondern bei diesem Text bleiben. Und ich habe drei Punkte, wovon der erste der kürzeste ist. Und es geht darum zu überlegen, welche Phasen im Glauben hat Petrus durchgemacht. Sein zerbrochenes Herz wurde am Ende wieder geheilt. Und ich glaube, da sind Lektionen für uns alle drin, wenn wir uns Petrus einmal anschauen. Und ich habe ein etwas ungewöhnliches Bild, nämlich das von einer Autobahn. Stellt euch vor, ihr seid auf der Autobahn, ordentlich Gas geben. Das ist auch schon der erste Punkt auf der Überholspur mit dem Porsche. Also mal so richtig ordentlich Gas geben. Auf der Überholspur. So hat eigentlich das Leben von Petrus mit Jesus gemeinsam angefangen. Petrus war immer einer auf der Überholspur. Der war immer schneller als die anderen, der war lauter, der war mehr dabei, der war engagierter, der hat durchgeblickt, der wusste, was er wollte, der wollte auf der Überholspur besser sein als alle anderen. Ein engagierter Christ. Ganz radikal und zu allem bereit. Bis dahin, dass er sagt, auch wenn die anderen dich verlassen, Jesus, ich werde immer bei dir bleiben. Also auch ein bisschen von sich selbst überzeugt. Im Turbogang, bei den Wundern dabei, alles miterlebt, alles mitgemacht, gepredigt, geheilt, gesehen, wie Menschen umkehrten, an Jesus glaubten. So wie vielleicht unser Christsein angefangen hat. Und da musst du jetzt mal an dich selber denken. Vielleicht kennst du Jesus schon. Dann kannst du dich vielleicht erinnern an die erste Zeit, wo man so voll verliebt in Jesus ist und denkt, alles ändert sich jetzt. Es ist alles wunderbar. Ich bin jetzt auf der Überholspur des Lebens. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Alles ist toll. Vielleicht kennst du solche Gefühle oder auch solche Gedanken aus der ersten Zeit deines Christseins. Ich bin jetzt 44 Jahre Christ. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Aber eine lange Zeit, in der ich viele Phasen meines Christseins durchgemacht habe. Und deswegen habe ich vielleicht auch diesen Bibeltext mal unter diesem Motto angeschaut. Bereit zu allem. Und bei der Verhaftung von Jesus war Petrus sogar der Einzige, der das Schwert gezückt hat und dem einen Soldaten noch das Ohr abgeschlagen hat. Wahrscheinlich hat er versucht, den Kopf zu treffen und vielleicht ist am Helm abgerutscht oder wie auch immer. Er hat nicht so gut gezielt. Auf jeden Fall wurde ein Mensch verwundet. So bereit war er, mit Jesus in den Tod zu gehen. Feuer und Flamme auf der Überholspur. Mein zweiter Punkt, der Crash, der Unfall, die Tragödie, das, was man keinem wünscht und was auch keiner erleben möchte, dass man plötzlich auf der Autobahn ins Schleudern kommt. Wir hatten mal ein Auto ausgeliehen an jemanden und der ist Richtung Gießen gefahren auf der Autobahn und dann kam von rechts an der Auffahrt jemand auf die Autobahn drauf. Er war auf der Überholspur, unser Auto. Mit dem Fahrer. Daneben war noch einer und der auf die Auffahrt drauf kam, drängte den in der Mitte quasi nach links und unser Auto fuhr so richtig ratsch entlang an der Leitplanke und war total Schaden. Kaputt, komplett kaputt. Das wünscht man keinem, so einen Crash auf der Autobahn. Aber das ist genau das, was Petrus erlebt, als Jesus hingerichtet wird. Absoluter Crash. Alles, was er geglaubt hat, was er richtig fand, was er unterstützt hat, wofür Jesus stand, ist auf einmal nicht mehr da. Und der schlimmste Crash ist wahrscheinlich der, den er selbst produziert hat, kurz bevor der Hinrichtung von Jesus, wo er nämlich Jesus verleugnet hat, wo er an sich selber gescheitert ist, wo er gemerkt hat, ich bin doch kein Überholchrist, kein Nachfolger, der besser ist als die anderen. Er weint bitterlich, heißt es. Eine innere Verletzung, eine Enttäuschung. Das haben wir sicher auch alle schon erlebt, die wir mit Jesus unterwegs sind. Von anderen enttäuscht. Bei Petrus ganz verständlich, die Jünger sind alle abgehauen. Wie soll man da nicht enttäuscht sein, dass man plötzlich alleingelassen wird und ganz alleine im Hof steht, wo Jesus verhört wird und gefoltert wird nebenan? Verlassen von Jesus, verlassen von den anderen, von Jesus enttäuscht? Habe ich mir das alles nur eingebildet? War das nur ein schöner Traum? War Jesus doch nicht der Messias? War das alles nur Einbildung? Auch solche Phasen gibt es in unserem Glaubensleben, wo wir hinterfragen, wo wir erleben, dass Gott vielleicht unsere Gebete nicht beantwortet, wo wir enttäuscht sind, wo wir enttäuscht sind von anderen Christen, die nicht ihr Wort halten, die vielleicht bösartig gegen uns agieren, die nicht zu Jesus halten. Von Jesus enttäuscht? Vor ganz vielen Jahren, das ist wirklich schon ganz viele Jahre her, hatten wir im Christustreff einen jungen Mann, damals, er lebt nicht mehr. Er ist einen natürlichen Tod gestorben. Aber damals hat er seinen Glauben an Jesus an den Nagel gehängt, weil ihm mit Anfang 20 die Haare ausfielen. Und er hatte doch so gebetet, dass Jesus ein Wunder tut, und es ist nicht passiert. Und dann hat er aus Enttäuschung und Frust seinen Glauben aufgegeben. Kurz vor seinem Sterben ist er zurückgekommen zu Jesus und hat das wieder in Ordnung gebracht. Ein geheiltes Herz. Ein zerbrochenes Herz zieht sich zurück. Ein Herz, das von sich selbst enttäuscht ist, von Jesus enttäuscht ist, von anderen enttäuscht ist, zieht sich zurück. Vielleicht auch zurück vom Glauben. Rückzug, Bitterkeit, vielleicht auch Wut, Enttäuschung machen sich breit. Ist alles vorbei? War alles nur eine schöne alte Zeit? Wo ist die Euphorie geblieben, die Begeisterung, die Menschenmassen, die Jesus nachlaufen? Wo ist das alles geblieben? Allein mit sich selbst ist Petrus am Grab und es ist leer. Aber er sieht Jesus dort nicht. Er ist dabei, als Jesus in die Gruppe der Jünger kommt und Thomas seine Hände in die Wunden legen darf, als Zeichen, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Aber Jesus redet nicht ihn direkt an. Er ist einfach dabei. Und so glaube ich, gibt es für uns Christen Phasen, wo wir einfach nur noch so dabei sind, mitlaufen, nicht mehr so das Feuer haben, nicht mehr die Begeisterung, nicht mehr diese erste Liebe, nicht mehr dieses alles für Jesus tun, ganz für Jesus da sein, aus Enttäuschung, weil die Gebete nicht erhört wurden, vielleicht für einen Menschen, der krank ist, der dir am Herzen liegt, vielleicht weil du verliebt bist und diese Liebe wird nicht erwidert, vielleicht weil dein Berufswunsch nicht in Erfüllung geht, vielleicht weil du eine Krankheit hast, die nicht geheilt wird. Du bleibst dabei, aber der Crash hat deinen Glauben verändert. So war es bei Petrus. Er geht mit nach Galiläa, denn das war der Auftrag, den Jesus den Frauen gegeben hatte am Grab. Er hat gesagt, geht zu den Jüngern und sagt ihnen, sie sollen in Galiläa auf mich warten. Und genau das tun die Jünger. Sie warten gemeinsam auf Jesus. Immer noch mit einem vielleicht verletzten Herzen, mit Unverständnis, mit noch nicht ganz einordnen können, was da eigentlich geschehen ist. Das war der zweite Punkt, der Crash nach der Überholspur. Und der dritte Punkt hört sich erstmal ein bisschen witzig an: Fahre nicht Porsche, sondern Bus. Und damit meine ich jetzt nicht die Diskussion über den Autoverkehr in Marburg oder die Autobahn oder den Weiterbau und die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern es geht darum, umzusteigen. Jesus will Petrus neu begegnen an diesem See Genezareth, früh am Morgen. Und er hat alles vorbereitet, ein Kohlefeuer. Petrus hat die ganze Nacht nichts gefischt, genauso wie damals, als er zum ersten Mal das Wunder erlebt hat, dass er auf das Wort von Jesus hin die Netze auswirft und einen unheimlich großen Fang macht. Und auch dieses Mal keine Fische die ganze Nacht. Und dann sagt Jesus, werft das Netz noch einmal aus. Und dann ist das Netz so voll, dass die Jünger so begeistert waren, dass sie sogar die Fische gezählt haben, einfach um das festzuhalten, was für ein großes Wunder das war, was sie da erlebt haben. Jesus will Petrus hier begegnen. Er sieht das verletzte Herz von Petrus. Er sieht den Willen von Petrus, dabei zu bleiben, irgendwie doch noch dazuzugehören, einer der Jünger zu sein, mit ihnen wieder fischen zu gehen und mit ihnen eine gute Zeit zu haben, in der Hoffnung, dass Jesus irgendwann noch einmal auftaucht. Vielleicht ist das deine Situation, dass du das Gefühl hast, mein Glaube ist irgendwie genau so geworden. Ich sehe ihn bei anderen wirken, aber bei mir, Jesus hat alles vorbereitet. Das Kohlefeuer, das erinnert an den Verrat, die Verleugnung, an die Verleugnung im Hof, wo Petrus am Kohlefeuer steht und die Magd ihn fragt, bist du nicht auch einer von denen? Und er sagt am Ende sogar, ich weiß gar nicht, von wem du redest, ich habe diesen Mann noch nie gesehen, ich kenne den gar nicht. Das, was er sich selbst nicht vergeben kann, was als Schuld vielleicht auch zwischen ihm und Jesus steht. Ein Zerbruch dieser Freundschaft, dieser Nachfolge. Und es geht um einen Auftrag. Jesus hat schon immer das Potenzial gesehen, das Petrus hat, von Anfang an. Deshalb hat er ihn auch berufen und hineingenommen in die Schar der Jünger. Er wusste ganz genau, woran Petrus scheitern könnte und es ja auch getan hat. Und jetzt nimmt er sich Petrus zur Seite, nachdem er schon dem Thomas ganz persönlich noch einmal gezeigt hat, wer er ist. Jetzt ist die Stunde für ein geheiltes Herz. Petrus weiß genau, was Jesus hier tut, mit den Broten und den Fischen. Die erinnern an die Wunder, die er miterlebt hat, wo 5 Brote und 2 Fische ausgereicht haben, um 5000 Menschen oder noch mehr, 5000 Männer plus Kinder und Frauen zu sättigen. Jesus knüpft an die großartigen alten Zeiten und zeigt ihm, ich bin derselbe damals und heute. Und jetzt, wo ich hier als der Auferstandene vor dir stehe, frage ich dich nach deiner Beziehung zu mir. Hast du mich lieber als die anderen? Das ist der wunde Punkt. Der Porsche-Fahrer, der auf der Überholspur war, der dachte, er könnte es besser, er würde es besser durchhalten, wird jetzt genau an diesem Punkt noch einmal von Jesus angesprochen. Hast du mich lieb? Und ihr habt das in dem Text, in der Übersetzung gemerkt, das ist ein Unterschied zwischen diesem hast du mich lieb oder liebst du mich und ja, ich bin dein Freund. Petrus ist realistisch geworden, bescheidener geworden. Er sieht, dass er nicht mehr so vollmundig zusagen kann, Jesus, für dich tue ich alles. Und Jesus akzeptiert ihn so, wie er ist und beauftragt ihn. Jetzt kommt das mit dem Busfahren. Er soll viele Menschen mitnehmen auf den Weg. Er soll wie ein Hirte die Schafe auf gute Weide führen. Er soll sie gut versorgen. Er soll nicht mehr für sich selbst leben. Nicht mehr nur seinen eigenen Glauben pflegen und hegen und Wunder erleben und von einer Erfahrung zur anderen gehen, sondern er soll den Auftrag annehmen, für andere zu sorgen. So wie ein Busfahrer seinen Bus volllädt mit Menschen und sie zum Ziel fährt. Das ist vielleicht ein Bild aus unseren Tagen für einen Hirten, der die Schafe zu grünen Weiden führt, der für sie sorgt, der sie beschützt. der sich einordnet und dient. Ich glaube, wir haben um uns herum viele Christen, die mit einem ungeheilten Herzen unterwegs sind, die an sich selbst und an Jesus verzweifelt sind, die aus ihrer Sünde einfach nicht herauskommen, die es nicht wollen, aber immer wieder tun, die enttäuscht sind von anderen Christen. Und da gibt es viele Gründe, enttäuscht zu sein, weil Menschen enttäuschen. Und verletzte Menschen verletzen. Und das ist auch wahr in der Gemeinde. Wir haben viele Christen, die anfangen, andere Christen zu verletzen, zu erniedrigen, rechthaberisch, auf der Überholspur, ihnen den Glauben abzusprechen oder ihnen zu erklären, wie man glauben kann und darf und soll und muss und dass doch alles nochmal ganz anders ist, weil Jesus ja auch gar nicht so ist, wie es die Bibel sagt und weil die Bibel ja auch gar nicht vertrauenswürdig ist. Menschen, die ein verletztes Herz haben, verletzen andere. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Habe ich ein geheiltes Herz? Ist mein Glaube an Jesus eine Freundschaft mit Jesus? Weiß ich, dass er mich so annimmt, wie ich bin, mit meinem Versagen? Und mir sogar einen Auftrag gibt, der weit über meine Möglichkeiten hinausgeht. Petrus wusste genau, dass er das nicht kann, die Schafe versorgen. Das nur geht, wenn Jesus ihm dabei hilft. Und deshalb ist auch das Letzte, was Jesus ihm sagt, folge mir nach. Das heißt, Jesus geht voraus. Ich gehe in seinen Fußstapfen. Er bereitet die Werke vor, die ich tun kann. Er geht vor mir her. Ich kann ihm einfach folgen. Ein geheiltes Herz schlägt wieder ganz neu für Jesus. Da ist wieder Leben drin, da ist Liebe drin, da ist Aufbruch drin, da ist Kraft drin, da ist Begeisterung. Das knüpft an die guten alten Zeiten, an die Tage, wo Jesus so nah war. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir selbst, das wünsche ich jedem, der das hört oder sieht, auch später, dass wir bereit sind, unsere Schwächen, unser Versagen, unseren Crash, unseren Stolz, unsere Überheblichkeit über andere Christen, loszulassen. Bei Jesus etwas zu essen zu bekommen, sich zu erinnern an das Gute, das er getan hat. Und dann zu sagen, ja, Jesus, ich folge dir mit ungeteiltem, mit geheiltem Herzen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das das ein wenig veranschaulichen kann. Es ist ein Holzherz, das ist ungefähr so groß, massives Holz. Ein Herz, das zerbrochen war und durch dieses Kreuz wieder ganz neu zusammengeflickt wurde. So sieht ein geheiltes Herz aus. So sieht ein Glaube aus, der geheilt ist. Da ist Jesus im Zentrum und nicht ich. Da ist Jesus im Zentrum mit seinem Tod und dem, was er für mich am Kreuz getan hat. Und nicht meine Theologie, nicht meine Weisheit, nicht mein Besserwissen. Da ist das Kreuz mit dem Leiden in meinem Leben verortet. Da kann ich auch für Jesus und mit Jesus leiden, weil mein Herz nicht am Leiden zerbricht. Bist du bereit, Jesus zu folgen? Bist du bereit, neu anzuknüpfen, mit ihm am Kohlefeuer zu sitzen, zu frühstücken und dann aufzubrechen zurück zu diesem lebendigen Glauben? Dann lade ich dich ein, einfach mal zu Hause oder wenn du wieder nach Hause kommst oder wenn du das hörst, mach doch mal Klarschiff. Schreib doch mal auf, wo dein Glaube gescheitert ist. Und rede und bete mit jemandem, der dir weiterhelfen kann. Fang neu an. Gib nicht auf. Bleib dabei und bleib dran. Jesus wartet auf dich am Kohlefeuer. Amen.